Interreligiöses Duett, ein Podcast des Zentrums Ökumene in Frankfurt am Main und des Religionspädagogischen Instituts der Evangelischen Kirchen von Kurhessen-Waldeck und in Hessen und Nassau. Zwei Menschen, die verschiedenen Religionen angehören, reden miteinander. Beide kommen ins Nachdenken, entdecken Neues in der eigenen und der anderen Religion. Hier gibt es Inspirationen für alle, die Interesse an interreligiösen Grenzgängen haben. Manchmal wird sich der Effekt einstellen: Ach, so ist das. Interreligiöses Duett. Lass dich inspirieren.
Hi Serda.
Guten Morgen, liebe Anke.
Hi, wie geht's dir?
Oh, also doch ganz gut. Ich freue mich jetzt auf den Podcast, bin aber ein bisschen nervös zugleich und werde gleich schauen, wie das jetzt ablaufen wird. Wie geht's dir eigentlich?
Mir geht's auch gut. Ich freue mich auch auf den Podcast. Wir drehen ja heute unsere erste Folge, also zum Thema Jesus und Mohammed. Und es soll dabei gehen, so um die biografischen Eckdaten, um das Leben und die Frage nach der Botschaft und der Verkündigung wollen wir dann ja in einem weiteren Podcast aufnehmen. So haben wir uns das überlegt.
Genau.
Vielleicht magst du mal gerade erzählen, wie wir überhaupt dazu gekommen sind.
Ja, wir führen ja seit einigen Jahren eine Fortbildungsreihe durch, Lernen im Dialog, und da haben wir immer interessierte Lehrkräfte aus den Fächergruppen Religion und Ethik. Die interessieren sich total für interreligiöse Themen. So haben wir uns gedacht, greifen wir mal in einem Podcast die beiden wichtigen Persönlichkeiten der beiden Religionen auf und versuchen mal, wichtige Informationen zu eben diesen beiden Personen mal in einem Podcast zusammenzufassen. Das war so unsere Idee gewesen und das wollen wir heute dann einfach mal versuchen.
Genau, und dann muss man vielleicht noch ergänzen, damit kein falscher Eindruck entsteht: Wir wollen keine theologische Vorlesung hier halten. Uns geht es wirklich einfach darum, gut verständlich elementare Informationen zu den beiden Religionsstiftern zusammenzutragen. Stimmt's?
Ja, so würde ich das auch sagen. Also wichtig ist, denke ich, auch, dass man das ja während des Arbeitens irgendwie nebenbei auch hören kann. Also es soll schon auch so einen durchaus lockeren Touch haben, aber gleichzeitig auch den Anspruch haben, dass wir hier wissenschaftlich korrekte Informationen zusammenzutragen.
Okidoki, dann fange ich jetzt mal an. Also mit Jesus. Was hat es mit Jesus eigentlich auf sich? Jesus ist die zentrale Figur im Christentum. Das Christentum hat sich ja nach ihm benannt. Jesus ist so circa 4 vor Christus geboren, und zwar vermutlich in Nazareth, nicht in Bethlehem, wie die Weihnachtsgeschichte das nahelegt. Seine Eltern sind Maria und Josef und sein Vater war wahrscheinlich Zimmermann. Jesus war Jude, er wuchs also im jüdischen Glauben auf, mit der jüdischen Tradition, das war ihm auch alles sehr wichtig. Und mit ungefähr 30 Jahren dann hat er begonnen, öffentlich zu wirken, und zwar im Norden von Israel, um den See Genezareth herum. Und im Jahre 30 nach Christus ungefähr wurde er gekreuzigt. Also das sind in Kürze die biografischen Eckdaten, was man so ungefähr über das Leben Jesu sagen kann. Also recht überschaubar und auch recht kurz.
Ja, du sagst zwar, es ist sehr überschaubar und kurz. Das mag wohl sein, aber es sind trotzdem doch relativ detaillierte Informationen. Woher hat man eigentlich diese Informationen? Woher weiß man das?
Also wir haben die Informationen eigentlich aus der Bibel, aus dem Neuen bzw. Zweiten Testament. Also das ist das Matthäusevangelium, das Markusevangelium, das Lukasevangelium und mit einigem Abstand dann auch das Johannesevangelium. Außerchristliche Quellen gibt es eigentlich so gut wie gar keine. Was muss man aber beachten, wenn man sich jetzt die Evangelien anschaut? Die Evangelien sind ja keine historischen Tatsachenberichte, also keine historischen Quellentexte, sondern es sind Dokumente des Glaubens. Das heißt, jeder Evangelist hat sein Evangelium so aufgeschrieben oder danach aufgeschrieben, was ihm wichtig war und welche theologische Pointe er bei Jesus herausarbeiten wollte. Und das ist ganz wichtig, wenn man sozusagen die Evangelien heranzieht, um Informationen über das Leben Jesu zu erhalten. Sie sind immer irgendwie etwas anders theologisch eingefärbt. Sie unterscheiden sich also alle voneinander, haben aber natürlich alle etwas gemeinsam, nämlich dass sie sich auf Jesus Christus beziehen.
Also wenn ich das jetzt mal versuche zusammenzufassen, das heißt, die Evangelisten versuchen Jesus aus ihrer Brille im Prinzip darzustellen und darauf ist dann auch zurückzuführen, dass es neben den vielen Gemeinsamkeiten auch kleinere Unterschiede gibt.
So ist das, ganz genau. So, und jetzt würde ich aber ganz gerne mal was über Muhammad wissen. Wie sieht es denn bei dem aus? Wann ist er geboren? Wie ist er aufgewachsen?
Ja, vielleicht da einen kleinen theologischen Input im Vorfeld. Im Islam ist es ja so, dass es zwei Hauptquellen gibt. Also einmal ist das der Koran und einmal die Sunna. Mhm. Und die Sunna ist die prophetische Tradition. Das heißt, Muslime ziehen sich diese beiden Hauptquellen immer zu Rate, wenn sie nach Informationen rund um den Islam suchen. Das vielleicht vorweg. Deswegen ist dann auch das Leben des Propheten Mohammed so wichtig für Muslime. Über Mohammed ist zu sagen, er ist im Jahre 571 circa nach Christus in Mekka geboren und sein Vater starb noch bevor er geboren wurde. Also während der Schwangerschaft der Mutter ist sein Vater verstorben. Und weitere 6 Jahre später verstarb auch seine Mutter, sodass Mohammed bereits im Kleinkindalter vollweise war. Anschließend nahm ihn sein Großvater in seine Obhut und auch 2 weitere Jahre starb dieser. Also man sieht, Mohammed hatte schon relativ früh im Kleinkindalter viele Todeserfahrungen machen müssen. Das heißt, also Todeserfahrungen im Sinne von seine nächsten Familienmitglieder hat er relativ früh verloren. Und nachdem auch sein Großvater gestorben ist, hat er dann bei seinem Onkel Abu Talib gelebt.
Oh je, ja. Und wie ging das dann weiter? Also wurde das Leben dann besser oder haben sich solche Erfahrungen weiter fortgesetzt?
Nun ja, wie ging das Leben weiter? Sein Onkel Abu Talib war Händler gewesen und brachte ihm auch diesen Beruf bei. Mohammed war dann fortan auf Handelsreisen. Auf diesen Handelsreisen sagt man ihm nach, dass er besondere Fähigkeiten und Charaktereigenschaften aufgezeigt haben soll, weswegen die zweimalige Witwe Khadija auf ihn aufmerksam wurde. Also sie bot ihm dann zunächst an, für sich zu arbeiten. Später nach mehreren erfolgreichen Handelsgeschäften machte sie ihn sogar zum Teilhaber. Diese Zusammenarbeit endete dann schließlich auch in einer Ehe. Khadija bot Mohammed an, also machte Mohammed einen Heiratsantrag. Sie war 40 Jahre alt und er war 25 Jahre alt. Also ganz witzig dabei finde ich, dass ja die Frau dem Mann einen Heiratsantrag macht.
Ja, und ein ganz schöner Altersunterschied, oder?
Auf jeden Fall. 15 Jahre ist gar nicht so unwesentlich, genau.
Ja, wenn ich das jetzt mit Jesus vergleiche, da gibt es dann doch einige Unterschiede. Jesus war ja nicht verheiratet, aber er hatte eine Familie, also er hatte Geschwister. Das erfährt man in dem Neuen bzw. Zweiten Testament schon. Und man muss dazu sagen, Jesus hatte ja eine Gruppe von Jüngern und Jüngerinnen, die sich um ihn herum geschart hat. Das heißt, im Prinzip waren die Jünger und Jüngerinnen auch so etwas wie seine Familie. Er selbst war, man könnte sagen, er war so etwas wie ein Wanderprediger, ist durch das Land gereist und die Jünger und Jüngerinnen sind ihm dabei gefolgt, haben selbst ihre Familie verlassen bzw. sind aus ihrem alten Leben aufgebrochen und waren von Jesus so beeindruckt, dass sie einfach mit ihm gegangen sind. Was hat sie beeindruckt? Vermutlich, denke ich mal, sein Eintreten für Gerechtigkeit und Frieden hat sie überzeugt. Das merken wir jetzt ja gerade im Moment, wie wichtig das ist. Also gestern der Angriff auf die Ukraine. Jesus ist für einen konsequenten Frieden eingetreten und für eine Gerechtigkeit. Und wenn man das in die damalige Situation hinein denkt, also Israel war damals von der römischen Besatzungsmacht unterdrückt, also litt unter der römischen Besatzung, und die Menschen sehnten sich nach Freiheit, und eine ganz bestimmte Gruppe, die Zeloten, eine Gruppierung zur Zeit Jesu damals, die versuchten sich natürlich mit militärischer Gewalt auch oder kämpferisch gegenüber der römischen Besatzung zu Wehr zu setzen und haben auch auf einen jüdischen Messias gehofft, der sie befreien wird von der jüdischen Besatzungsmacht. Und man muss sagen, die Waffen von Jesus waren eben keine Schwerter, sondern es waren seine Worte, seine Hinwendung zu den Menschen und seine Liebe. Und das hat die Jünger und Jüngerinnen von Jesus sehr beeindruckt. Und deshalb sind sie mit ihm durchs Land gezogen. Ja, eine Art Familie.
Also kann man von möglicherweise in Anführungszeichen geistigen Waffen sprechen?
So ist es, so würde ich sagen, ja. Also so habe ich es verstanden.
Finde ich sehr interessant.
Wie war das bei Mohammed? Hatte er eigentlich, wie ist er dann, ist er auch durchs Land gezogen oder war er an einem Ort?
Ja, sehr interessant die Frage. Also Mohammed ist, wie ich das eben gesagt habe, in Mekka geboren, dort auch groß geworden. Und damit man im Prinzip die Zeit, in der er den Islam verkündet hat, verstehen kann, müsste man vielleicht auch mal die damalige Zeit in Mekka genau beschreiben. Die Zeit davon damals, also in Mekka, war von Stammesfehden und Kriegen geprägt. Raubzüge waren dabei keine Seltenheit. Man muss sich vorstellen, eine Tötung eines einzelnen Stammesmitglieds konnte schon als Kriegsgrund gelten, sodass es häufig zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den dort damals ansässigen Stämmen kam. Diese Stämme, die hatten großen Einfluss in der Stadt Mekka gehabt, und wichtig dabei war es gewesen, dass immer die Stammesväter das Sagen dabei gehabt hatten. Um auch einige Beispiele zu nennen, wie es damals eventuell in Mekka ausgesehen haben kann, möchte ich dann einfach mal aufführen, dass Frauen und Mädchen zumeist überhaupt gar keine Rechte gehabt hatten. Noch viel schlimmer im Prinzip, neugeborene Mädchen wurden aus Angst vor Armut oder der Vorstellung, dass sie Unglück bringen konnten, lebendig begraben. Also diese Vorstellung finde ich vollkommen grausam, vollkommen unmenschlich. Aber das war teilweise gang und gäbe in Mekka, denn sozial schwache Menschen sowie Sklaven wurden immer unterdrückt, immer unmenschlich behandelt, sodass Leid und Kummer im Prinzip keine Seltenheit in der Stadt Mekka war. Es kam immer zu ungerechten Praktiken, und all diese Misszustände waren mit Sicherheit auch ein Grund dafür, weswegen es um die Wirtschaft der Stadt Mekka gar nicht gut aussah.
Ja, und das heißt, in diese wirtschaftlich schwierige, aber auch sozial ganz schwierige Situation hinein ist dann Mohammed gekommen und hat etwas ganz anderes gepredigt oder erzählt, verkündet.
Ja, im Prinzip müsste man sich auch die Religion der damaligen Mekkaner anschauen. Also die damaligen Mekkaner waren polytheistisch, das heißt, die beteten eine Vielzahl von Göttern an. Diese Götzen, die aus unterschiedlichsten Materialien gebaut worden sind, standen um die Kaaba herum, und denen wurden dann Opferdarbietungen gemacht. Und es kamen sehr viele Menschen immer wieder nach Mekka, um eben diese Götzen dort anzubeten. Und wenn man sich mal überlegt, je mehr Menschen nach Mekka kamen, desto mehr Handel wurde dann in der Stadt betrieben. Mhm. Und das war dann natürlich im Interesse der Mekkaner, weswegen sie auch ihre Religion wahren wollten. Denn die Menschen kamen nach Mekka, haben viel Handel betrieben, und das bedeutete auch, dass sie dann dadurch wirtschaftlich ja, guten Handel betreiben konnten und das für die Wirtschaft von großer Bedeutung war. Und dann kommt Mohammed, nachdem er seine erste Offenbarung bekommen hat, und predigt den Menschen, es gibt keine vielen Götter, sondern es gibt nur einen einzigen Gott. Und dann kann man sich vorstellen, dass es dann schnell zu einem Konflikt kommt. So war es dann auch gewesen. Die Menschen in Mekka waren dagegen, dass Mohammed die Religion verkündet, und haben sich dagegen angelegt. Also anfangs waren es nur verbale Drohungen, und später weitete sich die Gefahr für die Menschen, die sich Mohammed angeschlossen hatten, aus. Sie wurden nicht nur bedroht, sie wurden verfolgt, gefoltert oder sogar ermordet. Also diese Situation in Mekka spitzte sich für Mohammed und seine Gefährten zu, ja, sodass Mohammed im Prinzip seine Gefährten nach Abyssinien schickte, wo ein gerechter christlicher König herrschte. Dieser König gewährte den Muslimen Schutz, doch kann man sich natürlich vorstellen, diese Situation erzürnte die Mekkaner noch viel mehr, sodass sie sogar einen Boykott in der Stadt Mekka gegen die Muslime ausgerufen hatten.
Kannst du noch mal kurz sagen, wo Abyssinien heute liegt?
Abyssinien müsste das heutige Äthiopien sein.
Ah, okay. Und was hat Mohammed gemacht? Ist er in Mekka geblieben oder ist er auch geflüchtet?
Ja, er ist tatsächlich in Mekka zunächst geblieben und hat immer wieder nach Lösungen gesucht, wie er und seine Gefährten in Freiheit leben konnten. So hat er beispielsweise sich im Jahr 621 mit einem in Medina ansässigen Stamm an einem Hügel in der Nähe von Mekka getroffen und sie zum Islam eingeladen. An eben diesem Punkt wurde dann vereinbart, dass sich diese Menschen im nächsten Jahr erneut dort treffen. Doch interessant dabei war, dass die aus Medina kommenden Menschen mit noch viel mehr Personen aus Medina dahin gekommen sind, die sich allesamt dem Islam angeschlossen hatten. An diesem Ort wurde dann so ein Schutz- und Verteidigungsbündnis geschlossen, welcher den Menschen gewisse Rechte gesichert hatte. Da wurde beispielsweise vereinbart, dass Unrecht vermieden werden solle, dass nicht gestohlen werden dürfe und so weiter und so fort. Dieses Bündnis hat im Prinzip Mohammed und den Muslimen die Möglichkeit gegeben, dass er dann im selben Jahr, sprich im Jahr 622, nach Medina auswandern konnte. Ah, okay. Das nennt man die sogenannte Hijra. Mhm. Das heißt, sie sind nach Medina ausgewandert. Und ganz interessant dabei ist sogar, die islamische Zeitrechnung beginnt dann genau sogar ab diesem Zeitpunkt. Das heißt, 622 nach Christus beginnt die islamische Zeitrechnung. Mhm.
Also das heißt, wenn ich das mal so zusammenfasse für mich, dass die Auseinandersetzung mit den Menschen, die Mohammed und seiner Botschaft nicht wohlgesonnen waren, die hat dann dazu geführt letztendlich, dass Mohammed mit seinen Gefährten ausgewandert ist nach Medina. Ne? Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen mit Jesus vergleiche, also die Frage, hatte er eigentlich Feinde, dann kann man schon sagen, auch Jesus hatte Feinde. Er hatte eben nicht nur die Jünger und Jüngerinnen, die mit ihm durchs Land gepilgert sind, sondern er hatte auch Feinde aus den eigenen Reihen, so könnte man das sagen. Also Jesus war ja Jude und er hat die jüdische Gesetzgebung oder die jüdischen Gesetze noch mal anders ausgelegt, als das vielleicht in der jüdischen Tradition so üblich war. Und das hat für manchen Unmut gesorgt und auch für Unruhe. Und als Jesus dann so im Jahre 30 nach Christus in Jerusalem war, zur Zeit des Pessachfestes, also kurz bevor er gekreuzigt wurde, da hatte der römische Statthalter Pontius Pilatus eben das Gefühl, Jesus könnte hier die Bevölkerung aufwiegeln und aufrühren, eben gerade weil er die jüdische Tradition noch mal anders ausgelegt hat beziehungsweise noch mal auf den Punkt bringen wollte. Da kann man ganz viel in der Bergpredigt dazu nachlesen, wie er das jüdische Gesetz noch mal anders gedeutet hat. Aber Pontius Pilatus hatte Angst, dass Jesus das Volk aufwiegelt, und deshalb ließ man Jesus dann eben auch kreuzigen. Also das heißt, auch Jesus hatte damit zu kämpfen, dass er Feinde hatte, und die Folge davon war dann sein Tod am Kreuz. Wichtig ist, das möchte ich jetzt an der Stelle einfach sagen, damit es nicht so stehen bleibt, Christen und Christinnen glauben natürlich daran, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass er von den Toten auferstanden ist. Ein ganz wichtiger, zentraler Glaubensgedanke, auf den wir dann auch im nächsten Podcast nochmal zu sprechen kommen. Eine Frage, die sich für mich da anschließt, Serdar, wie ist es eigentlich im Koran? Ich weiß, dass es im Koran, dass Jesus im Koran ja auch eine Rolle spielt, eine bedeutende Rolle spielt. Wie wird da von seinem Tod geredet? Gibt es die Kreuzigung im Koran?
Also tatsächlich wird auch im Koran über Jesus berichtet. Im Koran steht, dass einige Menschen damit prahlten, Jesus getötet zu haben. Doch Allah hat ihn nicht töten oder kreuzigen lassen, sondern er soll Jesus zu sich erhoben haben. So steht es wortwörtlich im Koran. Doch streiten sich Theologinnen und Theologen darüber, wie man dies tatsächlich zu verstehen hat. Mhm. Aber wie man sieht, ist dieses Ereignis tatsächlich auch im Koran wiederzufinden.
Ja, okay. Und kannst du noch was sagen? Also Jesus ist ja so um die 30 Jahre alt geworden, ein kurzes Leben. Ich hatte das ja ganz am Anfang schon gesagt. Wie war das bei Mohammed? Wann ist er gestorben? Wie ist er gestorben?
Ja, wann ist er gestorben? Wie ist er gestorben? Ich denke, das ist relativ unspektakulär, wenn man sich das jetzt bei Jesus anguckt, dass da die Rede von einer Kreuzigung und so weiter ist. Also bei Mohammed war es so gewesen, er ist dann mit seiner Familie vermutlich im Jahre 632 letztmals von Medina zur Pilgerfahrt nach Mekka gereist und hat dort seine berühmte Abschiedspredigt gehalten. Und ist im Anschluss wieder nach Medina zurückgereist, wo er dann krank geworden ist. Man berichtet darüber, dass er Kopfschmerzen gehabt haben soll, Fieber gehabt haben soll und auch dabei seinen gewöhnlichen Aufgaben nicht ganz so nachgehen konnte, wie das sonst der Fall war. Und eine kurze Zeit später ist er dann tatsächlich auch verstorben, sodass man festhalten kann, er ist vermutlich im Jahre 632 nach Christus im Alter von in etwa 63 Jahren gestorben.
Und wo war das jetzt? In Medina, gell?
In Medina ist er.
Und da ist er auch beerdigt.
Genau, da ist er auch tatsächlich beerdigt und sein Grabmal ist dann auch in dieser berühmten Prophetenmoschee, die so eine grüne Kuppel hat in Medina. Und Pilgerer und Pilgerinnen können dann tatsächlich während der Pilgerfahrt, wenn sie nach Mekka reisen, auch den Weg nach Medina auf sich nehmen und dieses Grabmal dann auch heutzutage dort besuchen.
Mhm. Ja, okay, vielen Dank, lieber Serdar. Dann sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende unseres ersten Podcasts. Und ich werfe mal so einen kleinen Blick voraus auf den nächsten Podcast. Wir hatten es eben schon gesagt, da wird es um die zentralen Verkündigungsinhalte gehen. Also was wollten eigentlich die beiden Religionsstifter? Da werden wir eingehen auf die Bergpredigt im Neuen beziehungsweise ja auch Zweiten Testament oder auch die Abschiedsrede von Mohammed, die er kurz vor seinem Tod nochmal gehalten hat. Wir werden eingehen auf die Frage der Wundertätigkeit. Und ja, ich bin gespannt und freue mich drauf und sag mal schönen Dank.
Ja, also bevor ich natürlich Danke sage, möchte ich das auch unterstreichen, denn ich freue mich auch sehr darauf. Dann können wir auch mal so ein bisschen auf vielleicht auch Inhalte gucken, was in diesen Predigten tatsächlich auch zum Ausdruck kam. Daher freue ich mich total darauf und danke dir auch sehr für dieses tolle Gespräch und freue mich aufs nächste Mal.
Okay, mach's gut.
Bis dann, tschüss.
Das war der Podcast Interreligiöses Duett. Weitere Informationen auf unseren Websites. Links dazu sind in den Shownotes. Wir freuen uns über Feedback, ebenso wie über nette Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.